Meine Damen und Herren, im Folgenden versuchen wir, über Wohnen und Bauen zu denken. Dieses Denken über das Bauen maßt sich nicht an, Baugedanken zu finden oder gar dem Bauen Regeln zu geben. Dieser Denkversuch stellt das Bauen überhaupt nicht von der Baukunst und der Technik her dar, sondern er verfolgt das Bauen in denjenigen Bereich zurück, wohin jegliches gehört, was ist.
Wir fragen, erstens, was ist das Wohnen? Und zweitens, inwiefern gehört das Bauen in das Wohnen? Zum Wohnen, so scheint es, gelangen wir erst durch das Bauen. Dieses, das Bauen, hat jenes, das Wohnen, zum Ziel. Indes sind nicht alle Bauten auch Wohnungen. Brücke und Flughalle, Stadion und Kraftwerk sind Bauten, aber keine Wohnungen. Bahnhof und Autobahn, Staudamm und Markthalle sind Bauten, aber keine Wohnungen. Dennoch stehen die genannten Bauten im Bereich unseres Wohnens. Er reicht über diese Bauten hinweg und beschränkt sich doch wieder nicht auf die Wohnungen. Der Lastzugführer ist auf der Autobahn zu Hause, aber er hat dort nicht seine Unterkunft. Die Arbeiterin ist in der Spinnerei zu Hause, hat jedoch dort nicht ihre Wohnung. Der leitende Ingenieur ist im Kraftwerk zu Hause, aber er wohnt nicht dort. Die genannten Bauten behausen den Menschen. Er bewohnt sie und wohnt gleichwohl nicht in ihnen. Wenn Wohnen nur heißt, dass wir eine Unterkunft innehaben. Bei der heutigen Wohnungsnot bleibt freilich dies schon beruhigend und erfreulich. Wohnbauten gewähren wohl Unterkunft. Die Wohnungen können heute sogar gut gegliedert, leicht zu bewirtschaften, wünschenswert billig, offen gegen Luft, Licht und Sonne sein, aber bergen die Wohnungen schon die Gewähr in sich, dass ein Wohnen geschieht? Jene Bauten jedoch, die keine Wohnungen sind, bleiben ihrerseits vom Wohnen her bestimmt. Insofern sie dem Wohnen der Menschen dienen. So wäre denn das Wohnen in jedem Falle der Zweck, der allem Bauen vorsteht. Wohnen und Bauen stehen zueinander in der Beziehung von Zweck und Mittel. Allein, solange wir nur dies meinen, nehmen wir Wohnen und Bauen für zwei getrennte Tätigkeiten, und stellen dabei etwas Richtiges vor. Doch zugleich verstellen wir uns durch das Zweckmittelschema die wesentlichen Bezüge. Bauen nämlich ist nicht nur Mittel und Weg zum Wohnen, das Bauen ist in sich selber bereits Wohnen. Wer sagt uns dies? Wer gibt uns überhaupt ein Maß, mit dem wir das Wesen von Wohnen und Bauen durchmessen? Der Zuspruch über das Wesen einer Sache kommt zu uns aus der Sprache, vorausgesetzt, dass wir deren eigenes Wesen achten. Inzwischen freilich rast ein zügelloses und zugleich gewandtes Reden, Schreiben und Senden von Gesprochenem um den Erdball. Der Mensch gebärdet sich, als sei er Bildner und Meister der Sprache, während sie doch die Herrin des Menschen bleibt. Vielleicht ist es vor allem anderen die vom Menschen betriebene Verkehrung dieses Herrschaftsverhältnisses, das sein Wesen in das Unheimische treibt, dass wir auf die Sorgfalt des Sprechens halten, ist gut. Aber es hilft nicht, solange uns auch dabei noch die Sprache nur als ein Mittel des Ausdrucks dient. Unter allen Zusprüchen, die wir Menschen von uns her mit zum Sprechen bringen können, ist die Sprache der höchste und der überall erste. Was heißt nun bauen? Das althochdeutsche Wort bauen, buan, bedeutet wohnen. Dies besagt bleiben, sich aufhalten. Die eigentliche Bedeutung des Zeitwortes bauen, nämlich wohnen, ist uns verloren gegangen. Eine verdeckte Spur hat sich noch im Wort Nachbar erhalten. Der Nachbar ist der Nahgebur, der Nahgebauer, derjenige, der in der Nähe wohnt. Die Zeitwörter Buri, Büren, Bäuren, Bäuerum bedeuten alle das Wohnen, die Wohnstätte. Nun sagt uns freilich das alte Wort bauen nicht nur, bauen sei eigentlich Wohnen, sondern es gibt uns zugleich einen Wink, wie wir das von ihm genannte Wohnen denken müssen. Wir stellen uns gewöhnlich, wenn vom Wohnen die Rede ist, ein Verhalten vor, das der Mensch neben vielen anderen Verhaltungsweisen auch vollzieht. Wir arbeiten hier und wohnen dort. Wir wohnen nicht bloß, das wäre beinahe Untätigkeit. Wir stehen in einem Beruf, wir machen Geschäfte, wir reisen und wohnen unterwegs, bald hier, bald dort. Bauen heißt ursprünglich wohnen. Wo das Wort bauen noch ursprünglich spricht, sagt es zugleich, wie weit das Wesen des Wohnens reicht. Bauen, Buan, Bu, Beo, ist nämlich unser Wort Bin. In den Wendungen Ich bin, du bist. In der Imperativform Bis, sei. Was heißt dann Ich bin? Das alte Wort Bauen, zu dem das Bin gehört, antwortet, ich bin, du bist, besagt, ich wohne, du wohnst. Die Art, wie du bist und ich bin, die Weise, nach der wir Menschen auf der Erde sind, ist das Buan, das Wohnen. Menschsein als Sterblicher auf der Erde sein heißt Wohnen. Das alte Wort Bauen, das sagt, der Mensch sei, insofern er wohne. Dieses Wort Bauen bedeutet nun aber zugleich Hegen und Pflegen, nämlich den Acker bauen, Reben bauen. Solches Bauen hütet nur, nämlich das Wachstum, das von sich aus seine Früchte zeitigt. Bauen im Sinne von Hegen und Pflegen ist kein Herstellen. Schiffsbau und Tempelbau dagegen stellen in gewisser Weise ihr Werk selbst her. Das Bauen ist hier im Unterschied zum Pflegen ein Errichten. Beide Weisen des Bauens, Bauen als Pflegen, lateinisch colere, cultura, und Bauen als Errichten von Bauten, edificare, sind in das eigentliche Bauen, das Wohnen, einbehalten. Das Bauen als Wohnen, das heißt, auf der Erde sein, bleibt nun aber für die alltägliche Erfahrung des Menschen, das im Vorhinein, wie die Sprache schön sagt, Gewohnte. Darum tritt es hinter den mannigfaltigen Weisen, in denen sich das Wohnen vollzieht, hinter den Tätigkeiten des Pflegens und Errichtens zurück. Diese Tätigkeiten nehmen in der Folge den Namen Bauen und damit die Sache des Bauens für sich allein in Anspruch. Der eigentliche Sinn des Bauens, nämlich das Wohnen, gerät in die Vergessenheit. Dieses Ereignis sieht zunächst so aus, als sei es lediglich ein Vorgang innerhalb des Bedeutungswandels bloßer Wörter. In Wahrheit verbirgt sich darin jedoch etwas Entscheidendes, nämlich das Wohnen wird nicht als das Sein des Menschen erfahren. Das Wohnen wird vollends nie als der Grundzug des Menschseins gedacht. Dass die Sprache die eigentliche Bedeutung des Wortes Bauen, das Wohnen, gleichsam zurücknimmt, bezeugt jedoch das Ursprüngliche dieser Bedeutung. Denn bei den wesentlichen Worten der Sprache fällt ihr eigentliches Gesagtes zugunsten des vordergründig Gemeinten leicht in die Vergessenheit. Das Geheimnis dieses Vorgangs hat der Mensch noch kaum bedacht. Die Sprache entzieht dem Menschen ihr einfaches und hohes Sprechen. Aber dadurch verstummt ihr anfänglicher Zuspruch nicht. Er schweigt nur. Der Mensch freilich unterlässt es, auf dieses Schweigen zu achten. Hören wir jedoch auf das, was die Sprache uns im Wort bauen sagt, dann vernehmen wir dreierlei. Erstens, bauen ist eigentlich Wohnen. Zweitens, das Wohnen ist die Weise, wie die Sterblichen auf der Erde sind. Drittens, das Bauen als Wohnen entfaltet sich zum Bauen, das pflegt, nämlich das Wachstum, und zum Bauen, das Bauten errichtet. Bedenken wir dieses Dreifache, dann vernehmen wir einen Wink und merken uns Folgendes. Was das Bauen von Bauten in seinem Wesen sei, können wir nicht einmal zureichend fragen, geschweige denn sachgemäß entscheiden, solange wir nicht daran denken, dass jedes Bauen in sich ein Wohnen ist. Wir wohnen nicht, weil wir gebaut haben, sondern wir bauen und haben gebaut, insofern wir wohnen. Das heißt, als die Wohnenden sind. Doch worin besteht das Wesen des Wohnens? Hören wir noch einmal auf den Zuspruch der Sprache. Das altsächsische Wunon, Wunjan bedeutet, ebenso wie das alte Wort bauen, das Bleiben, das sich aufhalten. Aber das gotische Wort Wunjan sagt deutlicher, wie dieses Bleiben erfahren wird. Bunyan heißt zufrieden sein, zum Frieden gebracht, in ihm bleiben. Das Wort Friede meint das Freie, das Frie, und Fried bedeutet bewahrt vor Schaden und Bedrohung, bewahrt vor, das heißt, geschont. Freien bedeutet eigentlich schonen. Das Schonen selbst besteht nicht nur darin, dass wir dem Geschonten nichts antun. Das eigentliche Schonen ist etwas Positives und geschieht dann, wenn wir etwas zum Voraus in seinem Wesen belassen. Wenn wir etwas eigens in sein Wesen zurückbergen, ist entsprechend dem Wort Freien ein Frieden. Wohnen, zum Frieden gebracht sein, heißt eingefriedet bleiben in das Frie. Das heißt, in das Freien, das jegliches in sein Wesen schont. Der Grundzug des Wohnens ist dieses schonen. Er durchzieht das Wohnen in seiner ganzen Weite. Sie zeigt sich uns, sobald wir daran denken, dass Wohnen das Menschsein meint, und zwar im Sinne des Aufenthalts der Sterblichen auf der Erde. Doch auf der Erde heißt schon unter dem Himmel. Beides meint mit Bleiben vor dem Göttlichen und schließt ein Gehören in das Miteinander der Menschen. Aus einer ursprünglichen Einheit gehören die vier, Erde und Himmel, die Göttlichen und die Sterblichen, in eines. Die Erde ist das die nährend tragende, die blühend fruchtende, hingebreitet in Gestein und Gewässer, aufgehend zu Gewächs und Getier. Sagen wir Erde, dann denken wir schon die anderen drei mit. Doch wir bedenken nicht die Einfalt der vier. Der Himmel ist der wölbende Sonnengang, der gestaltwechselnde Mondlauf, der wandernde Glanz der Gestirne, die Zeiten des Jahres und ihre Wende, Licht und Dämmer des Tages, Dunkel und Helle der Nacht, das Wirtliche und Unwirtliche der Wetter, Wolkenzug und blauende Tiefe des Äthers. Sagen wir Himmel, dann denken wir schon die anderen drei mit. Doch wir bedenken nicht die Einfalt der vier. Die Göttlichen sind die winkenden Boten der Gottheit. Aus dem heiligen Walten dieser erscheint der Gott in seine Gegenwart oder er entzieht sich in seine Verhüllung. Nennen wir die Göttlichen, dann denken wir schon die anderen drei mit, doch wir bedenken nicht die Einfalt der vier. Die Sterblichen sind die Menschen. Sie heißen die Sterblichen, weil sie sterben können. Sterben ist, den Tod als Tod vermögen. Nur der Mensch stirbt, und zwar fortwährend, solange er auf der Erde, unter dem Himmel, vor den Göttlichen bleibt. Nennen wir die Sterblichen, dann denken wir schon die anderen drei mit, doch wir bedenken nicht die Einfalt der vier. Diese, ihre Einfalt nennen wir das Gefiert. Die Sterblichen sind im Gefiert, in dem sie wohnen. Der Grundzug des Wohnens aber ist das Schonen. Die Sterblichen wohnen in der Weise, dass sie das Gefiert in sein Wesen schonen. Demgemäß ist das wohnende Schonen vielfältig. Die Sterblichen wohnen, insofern sie die Erde retten. Das Wort in dem alten Sinne genommen, den Lessing noch kannte. Die Rettung entreißt nicht nur einer Gefahr. Retten bedeutet eigentlich, etwas in sein eigenes Wesen freilassen. Die Erde retten ist mehr, als sie ausnützen oder gar abmühen. Das Retten der Erde meistert die Erde nicht und macht sich die Erde nicht untertan, von wo nur ein Schritt ist zur schrankenlosen Ausbeutung. Die Sterblichen wohnen, insofern sie den Himmel als Himmel empfangen. Sie lassen der Sonne und dem Mond ihre Fahrt, den Gestirnen ihre Bahn, den Zeiten des Jahres ihren Segen und ihre Unbill. Sie machen die Nacht nicht zum Tag und den Tag nicht zu gehetzten Unrast. Die Sterblichen wohnen, insofern sie die Göttlichen als die Göttlichen erwarten. Hoffend halten sie ihnen das Unverhoffte entgegen. Sie warten der Winke ihrer Ankunft und verkennen nicht die Zeichen ihres Fehls. Sie machen sich nicht ihre Götter und betreiben nicht den Dienst an Götzen. Im Unheil noch warten sie des entzogenen Heils. Die Sterblichen wohnen, insofern sie ihr eigenes Wesen, das sie nämlich den Tod als Tod vermögen, in den Brauch dieses Vermögens geleiten, damit ein guter Tod sei. Die Sterblichen in das Wesen des Todes geleiten, bedeutet keineswegs den Tod als das leere Nichts zum Ziel setzen. Es meint auch nicht, das Wohnen durch ein blindes Starren auf das Ende verdüstern. Im Retten der Erde, im Empfangen des Himmels, im Erwarten der Götter, im Geleiten der Sterblichen, ereignet sich das Wohnen als das vielfältige Schonen des Gefährts. Schonen heißt, das Gefährt in seinem Wesen hüten. Was in die Hut genommen wird, muss geborgen werden. Wo verwahrt das Wohnen, wenn es das Gefährt schont, dessen Wesen? Wie vollbringen die Sterblichen das Wohnen als dieses Schonen? Die Sterblichen vermöchten dies niemals, wäre das Wohnen nur ein Aufenthalt auf der Erde, unter dem Himmel, vor den Göttlichen, mit den Sterblichen. Das Wohnen ist vielmehr immer schon ein Aufenthalt bei den Dingen. das Wohnende schonen, verwahrt das Gefirt in dem, wobei die Sterblichen sich aufhalten, in den Dingen. Der Aufenthalt bei den Dingen ist jedoch der genannten Vierfalt des Schonens nicht als etwas Fünftes nur angehängt. Im Gegenteil, der Aufenthalt bei den Dingen ist die einzige Weise, wie sich der vierfältige Aufenthalt im Gefirt jeweils einheitlich vollbringt. Das Wohnen schont das Gefirt, indem es dessen Wesen in die Dinge birgt. Allein die Dinge selbst bergen das Gefirt nur dann, wenn sie selber als Dinge in ihrem Wesen gelassen werden. Wie geschieht das? Dadurch, dass die Sterblichen die wachstümlichen Dinge hegen und pflegen, dass sie Dinge, die nicht wachsen, eigens errichten. Das Pflegen und das Errichten ist das Bauen im engeren Sinn. Das Wohnen ist, insofern es das Gefirt in die Dinge verwahrt, und ist als dieses Verwahren ein Bauen. Damit sind wir auf den Weg der zweiten Frage gebracht. Inwiefern geschieht das Bau, gehört das Bauen in das Wohnen? Die Antwort auf diese Frage erläutert uns, was das Bauen aus dem Wesen des Wohnens gedacht eigentlich ist. Wir beschränken uns auf das Bauen im Sinne des Errichtens von Dingen und fragen, was ist ein gebautes Ding? Als Beispiel diene unserem Nachdenken eine Brücke. Die Brücke schwingt sich leicht und kräftig über den Strom. Sie verbindet nicht nur schon vorhandene Ufer. Im Übergang der Brücke treten die Ufer erst als Ufer hervor. Die Brücke lässt sie eigens gegeneinander überliegen. Die andere Seite ist durch die Brücke gegen die eine abgesetzt. Die Ufer ziehen auch nicht als gleichgültige Grenzstreifen des festen Landes dem Strom entlang. Die Brücke bringt mit den Ufern jeweils die eine und die andere Weite der rückwärtigen Uferlandschaft an den Strom. Sie bringt Strom und Ufer und Land in die wechselseitige Nachbarschaft. Die Brücke versammelt die Erde als Landschaft um den Strom. So geleitet sie ihn durch die Auen. Die Brückenpfeiler tragen aufruhend im Strombett den Schwung der Bogen, die den Wassern des Stromes ihre Bahn lassen. mögen die Wasser ruhig und munter fortwandern. Mögen die Fluten des Himmels beim Gewittersturm oder der Schneeschmelze in reißenden Wogen um die Pfeiler durch die Bogen schießen. Die Brücke ist bereit für die Wetter des Himmels und deren wendisches Wesen. Auch dort, wo die Brücke den Strom überdeckt, hält sie sein Strömen dadurch dem Himmel zu, dass sie es für Augenblicke in das Bogentor aufnimmt und daraus wieder freigibt. Die Brücke lässt dem Strom seine Bahn und gewährt zugleich den Sterblichen ihren Weg, dass sie von Land zu Land gehen und fahren. Brücken geleiten auf mannigfache Weise. Die Stadtbrücke führt vom Schlossbezirk zum Domplatz. Die Flussbrücke vor der Landstadt bringt Wagen und Gespann zu den umliegenden Dörfern. Der unscheinbare Bachübergang der alten Steinbrücke gibt dem Erntewagen seinen Weg von der Flur ins Dorf, trägt die Holzfuhre vom Feldweg zur Landstraße. Die Autobahnbrücke ist eingespannt in das Liniennetz des rechnenden und möglichst schnellen Fernverkehrs. Immer und je anders geleitet die Brücke hin und her die zögernden und die hastigen Wege der Menschen, dass sie zu anderen Ufern und zuletzt als die Sterblichen auf die andere Seite kommen. Die Brücke überschwingt bald in hohen, bald in flachen Bogen Fluss und Schlucht. Ob die Sterblichen das Überschwingende der Brückenbahn in der Acht behalten, oder vergessen, dass sie immer schon unterwegs zur letzten Brücke im Grunde danach trachten, ihr Gewöhnliches und Unheiles zu übersteigen und sich vor das Heile des Göttlichen zu bringen. Die Brücke sammelt als der überschwingende Übergang vor die Göttlichen, mag deren Anwesen eigens bedacht und sichtbarlich bedankt sein wie in der Figur des Brückenheiligen, mag es verstellt oder gar weggeschoben bleiben. Die Brücke versammelt auf ihre Weise Erde und Himmel, die Göttlichen und die Sterblichen bei sich. Versammlung heißt nach einem alten Wort unserer Sprache Ting. Die Brücke ist, und zwar als die gekennzeichnete Versammlung des Gefirts, ein Ding. Man meint freilich, die Brücke sei zunächst und eigentlich bloß eine Brücke. Nachträglich und gelegentlich können sie dann auch noch mancherlei ausdrücken. Als ein solcher Ausdruck werde sie dann zum Symbol. zum Beispiel für all das, was vorhin genannt wurde. Allein die Brücke ist, wenn sie eine echte Brücke ist, niemals zuerst bloße Brücke und hinterher ein Symbol. Die Brücke ist ebenso wenig im Voraus nur ein Symbol, in dem Sinne, dass sie etwas ausdrückt, was streng genommen nicht zu ihr gehört. Die Brücke, wenn wir die Brücke streng nehmen, zeigt sie sich nie als Ausdruck. Die Brücke ist ein Ding und nur dies. Nur als dieses Ding versammelt sie das Gefühl. Unser Denken ist freilich von Alters her gewohnt, das Wesen des Dinges zu dürftig anzusetzen. Dies hatte im Verlauf des abendländischen Denkens zur Folge, dass man das Ding als ein unbekanntes X vorstellt, das mit wahrnehmbaren Eigenschaften behaftet ist. Von da aus gesehen erscheint uns freilich alles, was schon zum versammelnden Wesen dieses Dinges gehört, als nachträglich hineingedeutete Zutat. Indessen wäre die Brücke niemals eine bloße Brücke, wäre sie nicht ein Ding. Die Brücke ist aber ein Ding eigener Art, denn sie versammelt das Gefirrt in der Weise, dass sie ihm eine Stätte verstattet. Aber nur solches, was selber ein Ort ist, kann eine Stätte einräumen. Der Ort ist nicht schon vor der Brücke vorhanden. Zwar gibt es, bevor die Brücke steht, den Strom entlang viele Stellen, die durch etwas besetzt werden können. Aber eine unter ihnen ergibt sich als ein Ort, und zwar durch die Brücke. So kommt denn die Brücke nicht erst an einen Ort hin zu stehen, sondern von der Brücke selbst her entsteht erst ein Ort. Sie ist ein Ding, versammelt das Gefühl, versammelt jedoch in der Weise, dass sie dem Gefühl eine Stätte verstattet. Aus dieser Stätte bestimmen sich Plätze und Wege, durch die ein Raum eingeräumt wird. Dinge, die in solcher Art Orte sind, verstatten jeweils erst Räume. Was dieses Wort Raum nennt, sagt seine alte Bedeutung. Raum, Ruhm heißt freigemachter Platz für Siedlung und Lager. Ein Raum ist etwas Eingeräumtes, Freigegebenes, nämlich in eine Grenze, griechisch Peras. Die Grenze ist nicht das, wobei etwas aufhört, sondern, wie die Griechen es erkannten, die Grenze ist jenes, von woher etwas sein Wesen beginnt. Darum ist der Begriff Horismos eine Grenze. Raum ist das wesenhaft Eingeräumte, in seine Grenze Eingelassene. Das Eingeräumte wird jeweils gestattet und so gefügt, das heißt versammelt, durch einen Ort, das heißt durch ein Ding von der Art der Brücke. Demnach empfangen die Räume ihr Wesen aus Orten und nicht aus dem Raum. Dinge, die eine Stätte verstatten, nennen wir jetzt vorgreifend Bauten. Sie heißen so, weil sie durch das errichtende Bauen hervorgebracht sind. Welcher Art jedoch dieses Hervorbringen, nämlich das Bauen, sein muss, erfahren wir erst, wenn wir zuvor das Wesen jener Dinge bedacht haben, die von sich her zu ihrer Herstellung das Bauen als Hervorbringen verlangen. Diese Dinge sind Orte, die dem Gefürt eine Stätte verstatten, welche Stätte jeweils einen Raum einräumt. Im Wesen dieser Dinge als Orte liegt der Bezug von Ort und Raum, liegt aber auch die Beziehung des Ortes zum Menschen, der sich bei ihm aufhält. Darum versuchen wir jetzt das Wesen dieser Dinge, die wir Bauten nennen, dadurch zu verdeutlichen, dass wir Folgendes kurz bedenken. Einmal, in welcher Beziehung stehen Ort und Raum? Und zum anderen, welches ist das Verhältnis von Mensch und Raum? Die Brücke ist ein Ort. Als solches Ding verstattet sie einen Raum, in den Erde und Himmel, die Göttlichen und die Sterblichen in bestimmter Prägung eingelassen sind. Der von der Brücke verstattete Raum enthält mancherlei Plätze in verschiedener Nähe und Ferne zur Brücke. Diese Plätze lassen sich nun aber als bloße Stellen ansetzen, zwischen denen ein durchmessbarer Abstand besteht. Ein Abstand, griechisch ein Stadion, ist immer eingeräumt und zwar durch bloße Stellen. Das so von den Stellen eingeräumte ist ein Raum eigener Art. Er ist als Abstand, als Stadion, das, was uns dasselbe Wort Stadion lateinisch sagt, ein Spatium, ein Zwischenraum. So können Nähe und Ferne zwischen Menschen und Dingen zu bloßen Entfernungen, zu Abständen des Zwischenraums werden. In einem Raum, der lediglich als Spatium vorgestellt ist, erscheint jetzt die Brücke als ein bloßes Etwas an einer Stelle, welche Stelle jederzeit von irgendetwas anderem besetzt oder durch eine bloße Markierung ersetzt werden kann. Nicht genug. Aus dem Raum als Zwischenraum lassen sich die bloßen Ausspannungen nach Höhe, Breite und Tiefe herausheben. Dieses so abgezogene, lateinisch abstrakte, stellen wir als die reine Mannigfaltigkeit der drei Dimensionen vor. Was jedoch jetzt diese Mannigfaltigkeit einräumt, wird auch nicht mehr durch Abstände bestimmt, ist kein Spatium mehr, sondern nur noch Extensio, Ausdehnung. Der Raum als Extensio lässt sich aber noch einmal abziehen, nämlich auf analytisch-algebraische Relationen. Was diese einräumen, ist die Möglichkeit der rein mathematischen Konstruktion von Mannigfaltigkeiten mit beliebig vielen Dimensionen. Man kann dieses mathematisch Eingeräumte den Raum nennen. Aber der Raum in diesem Sinne enthält keine Räume und Plätze. Wir finden in ihm niemals Orte, das heißt Dinge von der Art der Brücke. Wohl dagegen liegt umgekehrt in den Räumen, die durch Orte eingeräumt sind, jederzeit der Raum als Zwischenraum und in diesem wieder der Raum als reine Ausdehnung. Spatium und Extensio geben jederzeit die Möglichkeit, die Dinge und das, was sie einräumen, nach Abständen, nach Strecken, nach Richtungen zu durchmessen und diese Maße zu berechnen. In keinem Falle sind jedoch die Maßzahlen und ihre Dimensionen nur deshalb, weil sie auf alles Ausgedehnte allgemein anwendbar sind, auch schon der Grund für das Wesen der Räume und Orte, die mit Hilfe des Mathematischen durchmessbar sind. Inwiefern unterdessen auch die moderne Physik durch die Sache selbst gezwungen wurde, das räumliche Medium des kosmischen Raums als Feldeinheit vorzustellen, die durch den Körper als dynamisches Zentrum bestimmt wird, hätte uns gestern Karl Friedrich von Weizsäcker mit seiner glänzenden Darstellungsgabe deutlich machen können. Die Räume, die wir alltäglich durchgehen, sind von Orten eingeräumt, deren Wesen gründet in Dingen von der Art der Bauten. Achten wir auf diese Beziehungen zwischen Ort und Raum. Zwischen Ort und Räumen, dann gewinnen wir einen Anhalt, um das Verhältnis von Mensch und Raum zu bedenken. Ist die Rede von Mensch und Raum, dann hört sich dies an, als stünde der Mensch auf der einen und der Raum auf der anderen Seite. Doch der Raum ist kein Gegenüber für den Menschen. Er ist weder ein äußerer Gegenstand noch ein inneres Erlebnis. Es gibt nicht die Menschen und außerdem Raum. Denn, sage ich, ein Mensch. Und denke ich mit diesem Wort denjenigen, der menschlicherweise ist, dann nenne ich mit dem Namen ein Mensch und Mensch bereits den Aufenthalt im Gefild weilenden Ding. Räume. Auch dann, wenn wir uns zu Dingen verhalten, die nicht in der greifbaren Nähe sind, halten wir uns bei den Dingen selbst auf. Wir stellen die fernen Dinge nicht bloß, wie man lehrt, innerlich vor, sodass als Ersatz für die fernen Dinge in unserem Innern und Kopfe bloß Vorstellungen von ihnen ablaufen. Wenn wir jetzt, wir alle, von hier aus an die alte Brücke in Heidelberg denken, dann ist das Hindenken zu jenem Ort kein bloßes Erlebnis in den hier anwesenden Personen, vielmehr gehört es zum Wesen unseres Denkens an die genannte Brücke, dass dieses Denken in sich die Ferne zu diesem Ort durchsteht. Wir sind von hier aus bei der Brücke dort und nicht etwa bei einem Vorstellungsinhalt in unserem Bewusstsein. Wir können sogar von hier aus jener Brücke und dem, was sie einräumt, weit näher sein als jemand, der sie alltäglich als gleichgültigen Flussübergang benutzt. Räume und mit ihnen der Raum sind in den Aufenthalt der Sterblichen stets schon eingeräumt. Räume öffnen sich dadurch, dass sie in das Wohnen des Menschen eingelassen sind. Die Sterblichen sind, das sagt, wohnend durchstehen sie Räume aufgrund ihres Aufenthalts bei Dingen und Orten. Und nur weil die Sterblichen ihrem Wesen gemäß Räume durchstehen, können sie Räume durchgehen. Doch beim Gehen geben wir jenes Stehen nicht auf. Vielmehr gehen wir stets so durch Räume, dass wir sie dabei schon ausstehen, indem wir uns ständig bei nahen und fernen Orten und Dingen aufhalten. Wenn ich zum Ausgang des Saales gehe, bin ich schon dort und könnte gar nicht hingehen, wenn ich nicht so wäre, dass ich dort bin. Ich bin niemals nur hier als dieser abgekapselte Leib, sondern ich bin, insofern ich dort bin. Das heißt, den Raum schon durchstehe und nur so ihn durchgehen kann. Selbst dann, wenn die Sterblichen, wie man sagt, in sich gehen, verlassen sie die Zugehörigkeit zum Gefirt nicht. Wenn wir uns, wie man sagt, auf uns selbst besinnen, kommen wir im Rückgang auf uns von den Dingen her, ohne den Aufenthalt bei den Dingen preiszugeben. Sogar der Bezugsverlust zu den Dingen, der in depressiven Zuständen eintritt, wäre gar nicht möglich, wenn nicht auch dieser Zustand das bliebe, was er als ein menschlicher ist, nämlich ein Aufenthalt bei dem Ding. Nur wenn dieser Aufenthalt das Menschsein schon bestimmt, können uns die Dinge, bei denen wir sind, auch nicht ansprechen, auch nichts mehr angehen. Der Bezug des Menschen zu Orten und durch Orte zu Räumen beruht im Wohnen. Das Verhältnis von Mensch und Raum ist nichts anderes als das wesentlich gedachte Wohnen. Wenn wir auf die versuchte Weise der Beziehung zwischen Ort und Raum, aber auch dem Verhältnis von Mensch und Raum nachdenken, fällt ein Licht auf das Wesen der Dinge, die Orte sind und die wir Bauten nennen. Die Brücke ist ein Ding solcher Art. Der Ort lässt die Einfalt von Erde und Himmel, der Göttlichen und der Sterblichen in eine Stätte ein, indem er die Stätte in Räume einrichtet. Der Ort räumt das Gehirn in einem zwiefachen Sinne ein. Der Ort lässt das Gehirn zu und der Ort richtet das Gehirn ein. Beide. Nämlich einräumen als zulassen und einräumen als einrichten, gehören zusammen. Also zwiefach einräumen ist der Ort eine Hut des Gehirns. Oder wie dasselbe Wort sagt, ein Huis, ein Haus. Dinge von der Art solcher Orte behausen den Aufenthalt der Menschen. Dinge dieser Art sind Behausungen, aber nicht notwendig Wohnungen im engeren Sinn. Das Hervorbringen solcher Dinge ist das Bau. Sein Wesen beruht darin, dass es der Art dieser Dinge entspricht. Sie sind Orte, die Räume verstatten. Deshalb ist das Bauen, weil es Orte errichtet, ein Stiften und Fügen von Räumen. Weil das Bauen Orte hervorbringt, kommt mit der Fügung ihrer Räume notwendig auch der Raum als Spatium und als Extensio in das dinghafte Gefüge der Bauten. Allein das Bauen gestaltet niemals den Raum, weder unmittelbar noch mittelbar. Gleichwohl ist das Bauen, weil es Dinge als Orte hervorbringt, dem Wesen der Räume und der Wesensherkunft des Raumes näher als alle Geometrie und Mathematik. Das Bauen errichtet Orte, die dem Gefühl eine Stätte einräumen. Aus der Einfalt, in der Erde und Himmel, die Göttlichen und die Sterblichen zueinander gehören, empfängt das Bauen die Weisung für sein Errichten von Orten. Aus dem Gefühl übernimmt das Bauen die Maße für alles Durchmessen und jedes Ausmessen der Räume, die jeweils durch die gestifteten Orte eingeräumt sind. Die Bauten verwahren das Gefirrt. Sie sind Dinge, die auf ihre Weise das Gefirrt schonen. Das Gefirrt zu schonen, die Erde zu retten, den Himmel zu empfangen, die Göttlichen zu erwarten, die Sterblichen zu geleiten. Dieses vierfältige Schonen ist das einfache Wesen des Wohnens. So prägen denn die echten Bauten das Wohnen in sein Wesen und behausen dieses Wesen. Bauen ist ein ausgezeichnetes Wohnen lassen. Ist es dieses in der Tat, dann hat das Bauen schon den Zuspruch des Gefirrts entsprochen. Auf dieses Entsprechen bleibt alles Planen gegründet, das seinerseits den Entwürfen für die Risse, die gemäßen Bezirke öffnet. Sobald wir versuchen, das Wesen des Bauens aus dem Wohnen lassen zu denken, erfahren wir deutlicher, worin jenes Hervorbringen beruht, als welches das Bauen sich vollzieht. Gewöhnlich nehmen wir das Hervorbringen als eine Tätigkeit, deren Leistungen ein Ergebnis, den fertigen Bau, zur Folge hat. Man kann das Hervorbringen so vorstellen. Man fasst etwas Richtiges und trifft doch nie sein Wesen, das ein Herbringen ist, das vorbringt. Das Bauen bringt nämlich das Gefirrt her in ein Ding, die Brücke, und bringt das Ding als einen Ort vor in das schon Anwesende, das jetzt erst durch diesen Ort eingeräumt wird. Hervorbringen heißt griechisch tikto. Zur Wurzel dieses Zeitwortes tek gehört das Wort techne. Dies bedeutet für die Griechen weder Kunst noch Handwerk, sondern etwas als dieses oder jenes so oder anders in das Anwesende erscheinen lassen. Die Griechen denken die Techne, das Hervorbringen, vom Erscheinen lassen her. Die so zu denkende Techne verbirgt sich von alters her im Tektonischen der Architektur. Sie verbirgt sich neuerdings noch und entschiedener im Technischen der Kraftmaschinentechnik. Aber das Wesen des bauenden Hervorbringens lässt sich weder aus der Baukunst noch aus dem Ingenieurbau noch aus einer bloßen Verkoppelung beider zureichend denken. Das bauende Hervorbringen wäre auch dann nicht angemessen bestimmt, wollten wir es im Sinne der ursprünglich griechischen Techne nur als erscheinen lassen denken, dass sein Hervorgebrachtes als ein Anwesendes in dem schon Anwesenden anbringt. Das Wesen des Bauens ist das Wohnen lassen. Der Wesensvollzug des Bauens ist das Errichten von Orten durch das Fügen ihrer Räume. Nur wenn wir das Wohnen vermögen, können wir bauen. Denken wir für eine Weile an einen Schwarzwaldhof, der vor 2 Jahrhunderten denn vor zwei Jahrhunderten noch bäuerliches Wohnen baute. Hier hat die Inständigkeit des Vermögens Erde und Himmel, die Göttlichen und die Sterblichen, einfältig in die Dinge einzulassen, das Haus gerichtet. Es hat den Hof an die windgeschützte Berglehne gegen Mittag zwischen die Matten in die Nähe der Quelle gestellt. Es hat ihm das weit ausladende Schindeldach gegeben, das in geeigneter Schräge die Schneelasten trägt und tief herabreichend die Stuben gegen die Stürme der langen Winternächte schützt. Es hat den Herrgottswinkel hinter dem gemeinsamen Tisch nicht vergessen. Es hat die geheiligten Plätze für Kindbett und Totenbaum in die Stuben eingeräumt und so den verschiedenen Lebensaltern unter einem Dach das Gepräge ihres Ganges durch die Zeit vorgezeichnet. Ein Handwerk, das selber dem Wohnen entsprungen, seine Geräte und Gerüste noch als Dinge brauchte, hat den Hof gebaut. Nur wenn wir das Wohnen vermögen, können wir bauen. Das Wohnen aber ist der Grundzug des Seins, demgemäß die Sterblichen sind. Vielleicht kommt durch diesen Versuch, dem Wohnen und Bauen nachzudenken, in Begriffen, um einiges deutlicher ans Licht, dass das Bauen in das Wohnen gehört und wie es von ihm sein Wesen empfängt. Genug wäre gewonnen, wenn Wohnen und Bauen in das Fragwürdige gelangt und so etwas Denkwürdiges bleiben könnte. Dass jedoch das Denken selber in demselben Sinne wie das Bauen, nur auf eine andere Weise, in das Wohnen gehört, mag der hier versuchte Denkweg bezeugen. Bauen und Denken sind jeweils nach ihrer Art für das Wohnen unumgänglich. Beide sind aber auch unzulänglich für das Wohnen, solange sie abgesondert das ihre betreiben, statt aufeinander zu hören. Dies vermögen sie, wenn beide, Bauen und Denken, dem Wohnen gehören, in ihren Grenzen bleiben und wissen, dass eines wie das andere, auch das Denken aus einer Werkstatt, einer langen Erfahrung und unablässigen Übung kommt. Der Vortrag ist ein Versuch, dem Wesen des Wohnens nachzudenken. Der nächste Schritt auf diesem Weg wäre die Frage, wie steht es mit dem Wohnen in unserer bedenklichen Zeit? Man spricht allenthalben und mit Grund von der Wohnungsnot. Man redet nicht nur, man legt Hand an, man versucht die Not durch Beschaffung von Wohnungen, durch die Förderung des Wohnungsbaus, durch Planung des ganzen Bauwesens zu beheben. So hart und bitter, so hemmend und bedrohlich der Mangel an Wohnungen bleibt, die eigentliche Not des Wohnens besteht nicht erst im Fehlen von Wohnungen. Die eigentliche Wohnungsnot ist auch älter als die Weltkriege und die Zerstörungen. älter auch denn das Ansteigen der Bevölkerungszahl auf der Erde und die Lage des Industriearbeiters. Die eigentliche Not des Wohnens beruht darin, dass die Sterblichen das Wesen des Wohnens immer wieder suchen, dass sie das Wohnen erst lernen müssen. Wie, wenn die Heimatlosigkeit des Menschen darin bestünde, dass der Mensch die eigentliche Wohnungsnot noch gar nicht als die Not bedenkt. Sobald der Mensch jedoch die Heimatlosigkeit bedenkt, ist sie bereits kein Elend mehr. Sie ist recht bedacht und gut behalten der einzige Zuspruch, der die Sterblichen in das Wohnen ruft. Wie anders aber können die Sterblichen diesem Zuspruch entsprechen, als dadurch, dass sie an ihrem Teil versuchen, von sich her das Wohnen in das Volle seines Wesens zu bringen. Sie vollbringen dies, wenn sie aus dem Wohnen bauen und für das Wohnen denken.